Ja gut, okay, jetzt kommen wir zu Gottes Wort und ich bete kurz und dann, ja. Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir hier zusammen haben und Vater, wir beten jetzt ganz besonders darum, dass du kommst mit deinem Geist und zu uns sprichst. Hilf du mir, das zu reden, was du möchtest, Herr, und hilf uns, das zu hören, was du möchtest, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich habe ein Thema für euch heute Morgen. Das heißt, die Braut macht sich bereit. Die Braut macht sich bereit. Und ich möchte euch mal so fragen, ihr, die ihr verheiratet seid, ich denke, das sind einige von euch. Wenn ich, jetzt wisst ihr schon das Thema, aber wenn ich euch gefragt hätte, was war das größte Fest in eurem Leben? Ja, wenn mich das jemand gefragt hätte, das wäre kein Zweifel, was das wäre. Das war unsere Hochzeit. Das war schon unser größtes Fest. Auf jeden Fall mal bisher. Unsere eigene Hochzeit war das größte Fest, was wir erlebt haben. Vor 29 Jahren. Und ich kann mich daran erinnern, wie meine Frau sich vorbereitet hat. Also das Thema Hochzeitskleid, das war also lange Zeit vorher ein Thema. Und wie machen wir das und wo machen wir das? Und also die Vorbereitungen für diesen Tag, die waren immens. Ja. Und mit großer Freude und mit großem Lampenfieber. Ja, und dann auch meine Braut hat sich natürlich bereit gemacht, ja, waschen und die Haare und Schminken und Kosmetik und natürlich das Kleid, schon wie gesagt, ja. Und dieses Bild von der Hochzeit ist ein Bild, was die Bibel gebraucht für das, was auf uns zukommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, da wir laufen alle, die ganze Weltgeschichte läuft auf eine Hochzeit zu. So könnte man das mal sehen unter dem Bild. Man kann das auch unter anderen Bildern sehen, aber man kann das vor allen Dingen unter dem Bild sehen. Die Weltgeschichte ist im Grunde genommen eine große Liebesgeschichte und das Gute ist, sie kriegen sich am Schluss. Es steht schon fest, ja. Es läuft auf eine große Hochzeit zu. Der Sohn Gottes kam in diese Welt, hat eine Braut gesucht, hat den Brautpreis schon bezahlt. Er hat sich eine Braut erkauft mit seinem eigenen Blut. Ja. Und dann ist er wieder weggegangen und sagt, ich komme wieder. Und wenn ich wiederkomme, dann gibt's die Hochzeit. Er bereitet gerade eine Wohnung für die Braut, wo er sie dann hinholt. Ja. Und er erwartet von der Braut natürlich auch, Mensch, Braut, mach dich bereit auf diesen Tag. Ja, das dauert jetzt schon einige Zeit, aber das ist das, worauf es zuläuft. Jesus bereitet das Haus für die Braut, er bereitet die Hochzeit vor, eine Riesenfeier. Und ja, was macht die Braut? Und in Offenbarung lese ich euch eine Stelle vor, da steht, was die Braut tut. Offenbarung 19, Vers 6, folgende, da steht, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten, lasst uns freuen und fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die feine Leinwand, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Also darauf läuft's zu, ja. Eine Hochzeit. Frage ist, möchten wir zu der Braut gehören? Ja, es gibt auch die Möglichkeit, nicht dazu zu gehören, wenn man das nicht will. Aber jeder, der will, der darf dazu gehören. Das ist durch Jesus. Ja, durch Jesus können wir dazu gehören. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, seine Kinder zu sein. Und die gehören zu seiner Braut. Aber das Kennzeichen dann letztendlich der Braut ist, wie das hier steht, dass sie sich bereit macht. dass sein Weib, seine Braut hat sich bereit gemacht. Wenn ich mir vorstelle, vor meiner Hochzeit, meine Frau hätte das irgendwie ganz locker genommen. Morgen heiraten wir. Ach, jetzt weiß ich noch gar nicht. Ah ja, sollte man vielleicht mal irgendwie sich duschen vorher oder so. Das wäre wirklich furchtbar gewesen für mich. Also diese Vorstellung ist fast unmöglich. Ja, fast ein unmögliches Ding, dass meine Frau sich nicht auf die Hochzeit vorbereitet und nicht darauf fiebert und nicht darauf, wann ist es endlich? Also wenn ich mir vorstelle, dass sie abends bis um 10 Uhr noch Fernsehen geguckt hätte und dann, ach ja richtig, morgen ist Hochzeit, ich weiß auch nicht, stimmt, wann fängt das nochmal an? Das kann nicht sein, dass das die Braut macht, das ist unmöglich. Und das kann auch für die Gemeinde, für die Braut von Jesus, das kann nicht sein. Sie denken, ja, wann war das nochmal? Und ach so, richtig, er kommt ja irgendwie wieder. Und was soll man da nochmal machen? Das geht einfach nicht. Das kann nicht sein. Die Braut macht sich bereit für den Bräutigam. Und ich denke, wir alle spüren, dass die Zeit näher kommt. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit, dass sie näher ist als in der Zeit, wo Jesus weggegangen ist. Aber ich denke, wir spüren, die Zeit scheint sich zu verdichten, schneller zu gehen. Es scheint wirklich nahe zu kommen, dass Jesus wiederkommt. Ich bin davon überzeugt, dass es nahe ist. Ich weiß nicht, wie nah. Das weiß niemand. Sind es 5 Wochen, 5 Monate, 5 Jahre, 50 Jahre? Kein Mensch weiß das. Jede ernste Generation von Christen hat immer damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten kommt. Ich rechne da auch damit. Ja. Aber definitiv ist es so, dieses sich bereit machen, das ist was, was Jesus von uns erwartet. Ich glaube, die Zeit ist nah, weil bestimmte Dinge, die früher nicht waren, sind jetzt. Dieses ganze weltweite Kommunikation, weltweites Geschehen, weltweite Dinge, die wir jetzt vor unseren Augen sehen, das gab es in keiner Generation vor uns. Das gab es nicht. Das alles, was mit Israel geschieht, das gab es vorher nicht. Den Staat Israel, den wir jetzt haben, als Voraussetzung dafür, dass ein dritter Tempel kommt. Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit, ist es so, dass zum Beispiel Saudi-Arabien sagt, ja, ist für uns kein Problem. Die Juden könnten auch auf dem Tempelberg einen Tempel bauen. Unfassbar in vorherigen Generationen, dass sowas kommt. Und das ist alles schon vorbereitet, dass ein dritter Tempel gebaut werden könnte. Also, für mich ist die Zeit eng oder läuft auf die Zeit zu, dass Jesus kommt. Und die Zeit der Vorbereitung ist jetzt auf die Hochzeit. So, wie bereiten wir uns vor? Das ist die Frage. Mein erster Punkt ist, freu dich auf die Hochzeit. Das ist, glaube ich, gehört mit zu unserer Vorbereitung. Und Jesus sagt auch, freut euch. Ja, freut euch auf den Tag. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 3 sagt er, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und damit will er sagen, freut euch darauf. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Wir freuen uns darauf, auf dieser Hochzeit, dass er kommt. Die Braut lebt auf diesen Tag hin, sie kann es nicht erwarten, sie ist aufgeregt, sie kann nicht schlafen und sie ordnet vor allen Dingen alle ihre Prioritäten diesem Fest unter. Das habe ich auch gemacht als Bräutigam, wir haben das zusammen gemacht. Wir haben alle, am Schluss alle unsere Prioritäten auf dieses eine Fest hin konzentriert. Alle Termine, alle Arbeit, alles Geld. Unser ganzes Herz hat sich irgendwann verengt auf diesen einen Termin. Und das ist, glaube ich, das, was mit der Braut passiert und passieren soll und mit uns passieren soll. Zum Beispiel sagt Jesus in Lukas 12, 36, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, ihr ihm sogleich öffnet. Und von daher, das ist der erste Punkt, wir freuen uns auf die Hochzeit, wir wachsen in der Liebe zu ihm. Wir warten sehnsüchtig auf ihn. Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, im Hebräer 9, 28, da heißt es folgendermaßen: So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, das ist schon geschehen und wir feiern das demnächst, um die Sünden von vielen zu tragen, er wird zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die auf ihn warten. Und im Englischen heißt es, he will come for those who eagerly wait for him. Also für die, die eifrig auf ihn warten. Von ganzem Herzen auf ihn warten. Also wenn jemand von ganzem Herzen auf mich wartet, dann ist das was anderes, als wenn er halt gerade so eben wartet. Also ich bin früher öfter mal alleine unterwegs gewesen. Meine Frau war mit 4 Kindern alleine. Ich war irgendwo im Ausland zum Predigen. Und meine Frau hat irgendwann angefangen, eagerly zu warten auf mich, dass ich wiederkomme. Ja. Und ich habe das dann auch gemerkt, als ich kam. Ja, meine Frau hat mich wirklich erwartet. Die hat echt schon sehnsüchtig gewartet, dass ich komme. Und das ist das, wie wir auf den Herrn warten. Warten sollen, sehnsüchtig. Und unsere Prioritäten, das dem unterordnen. Unser Geld, unser Haus, unsere Arbeit. All diese ganzen Dinge sind dem untergeordnet. Und unser Herz wartet auf die Hochzeit. Ich denke auch, dass die Zeit vor dem Ende so sein wird. Ich weiß nicht, welche Endzeittheologie ihr vertretet. Ich denke, es wird auf jeden Fall für uns Christen eng. Und Jesus prophezeit in Matthäus 24 eine weltweite Verfolgung. Eine weltweite Verfolgung für uns Christen. Ja, bis jetzt haben wir das noch nicht. Wir haben Verfolgung in verschiedenen Ländern. Jesus spricht davon, dass wir werdet gehasst werden von allen Nationen, um meines Namens willen. Und das ist eine Zeit, die kommen wird. Und ich glaube auch, dass unter dieser Zeit unsere Sehnsucht nach Jesus größer werden wird. Ich rechne damit, dass wir in diesem Feuer natürlich noch viel mehr sagen, Jesus, bitte komm bald. Weil jetzt ist es teilweise nicht so, dass die Gemeinde das sagt. Also jetzt unter Corona vielleicht noch eher, aber davor habe ich immer so den Eindruck gehabt, naja, dieses alte Lied von Manfred Siebald, vielleicht kennt das manche von euch, wir haben es uns gut hier eingerichtet, das Bett, der Tisch, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen vieles zu besehen. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und wirkt die Stunden dicht an dicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ja, so war der Text. Vielleicht kennt das manche von euch noch. Aber so habe ich das oft gedacht, ja. So richtig eagerly waiting scheint mir der Leib Christi nicht zu sein in Deutschland. Aber jetzt hat sich da schon vielleicht ein bisschen was geändert. Also, wir freuen uns auf den Termin. Das zweite ist, was macht die Braut? Sie badet vor der Hochzeit. Sie duscht sich. Sie reinigt sich. Und das ist auch das geistliche Bild. Die Braut reinigt sich. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt Paulus, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns reinigen. Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Also uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die, die ihm gehören, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Also das ist eine ganz einfache Wahrheit. Wir werden nur gerettet durch Jesus, das ist wahr. Aber wenn wir gerettet sind durch Jesus, dann sehen wir, dass wir so leben, dass es ihm gefällt. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir die Verheißungen haben. weil der Herr uns kennt, dass wir ihm gehören. Aber das Siegel dessen, dass er uns kennt, dass wir zu ihm gehören, ist, dass wir von Ungerechtigkeit uns fernhalten. Es hat auf der sichtbaren Ebene, dass der Herr uns kennt, und dieses Siegel, das ist, was im Unsichtbaren ist. Wir gehören zu ihm und er weiß es. Aber im Sichtbaren zeigt sich was in unserem Leben. Und das ist auch was für die Braut. Ihr seht jetzt nicht so unwahrscheinlich sündig aus, wenn ihr hier so sitzt. Ihr seht eigentlich ganz harmlos aus. Von daher ist das vielleicht gar nicht für euch. Aber ihr kennt euer eigenes Herz. Weil Sünde ist nicht nur das Grobe, was ich tue, sondern es sind auch ganz andere Dinge, wo der Herr sagt, reinige dich davon. Und da möchte ich gar keine Gesetzespredigt halten jetzt. Ich möchte was anderes sagen. Wir müssen auf unser Gewissen hören und uns darin üben. Paulus sagt er im Apostelgeschichte am Ende, sagt er, ich übe mich darin, alle Zeit ein gutes Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen. Dieser Vers, der hat mich letztens getroffen. Ich sagte, Paulus will wirklich, er achtet darauf, dass er alle Zeit ein gutes Gewissen hat. Er testet das, sein eigenes Gewissen. Er testet sein eigenes Gewissen. Bin ich in Ordnung mit Gott? Bin ich in Ordnung mit Menschen? Das ist das, wo er sich selber testet. Und das möchte ich euch einfach sagen. Die Braut, die testet sich selbst. Bin ich in Ordnung mit dir, Gott? Bin ich in Ordnung mit meinen Geschwistern? Bin ich in Ordnung? Könnte ich dir heute in die Augen schauen? Und manchmal weichen wir dem aus. Zumindest mache ich das manchmal, ja, dass ich, vielleicht morgen oder Dinge doch anhäufe. Nicht bewusst, aber unbewusst. Doch Sachen schleifen lasse, Sachen zulasse in meiner Einstellung, in meinen Worten, in meinen Taten, wo ich sagen muss, nee, wenn ich jetzt ernst ehrlich bin, sind das Dinge, die Gott nicht gefallen. Und ich sage euch das, prüft euer eigenes Gewissen. Das kann niemand für euch tun. Niemand kann wissen, wo ihr steht mit dem Herrn wirklich. Wie gesagt, da geht's nicht um eine Gesetzlichkeit, da geht's auch nicht darum, dass ihr da eure Errettung erarbeitet. Es geht darum, dass wir sagen, Herr, ist mein Gewissen in Ordnung? Bin ich rein vor dir? Wenn ich echt Braut bin, möchte ich das sein? Eine praktische Stelle dazu wäre Kolosser 3, Vers 5. Folgende, da sagt Paulus, gibt Paulus eine Anweisung an uns als Gemeinde, ich sag mal an Brautgemeinde. Da sagt er, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und jetzt kommt er erstmal aufs Grobe zu sprechen. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Doppelpunkt. Jetzt kommt er zu den feineren Dingen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Also, das ist die Aufforderung an uns, seht zu, dass ihr den groben Schmutz loswerdet und lasst auch Gott an eurem Herzen die feineren Dinge ans Licht bringen. Die Braut macht sich bereit und reinigt sich. Übrigens nochmal, die Braut macht sich bereit. Nicht der Bräutigam macht die Braut bereit. Nicht ich habe meine Frau bereit gemacht. Nicht Jesus macht die Braut bereit. Die Braut macht sich bereit. Sich selbst. Ja, dann das dritte ist, die Braut wächst in ihrer Liebe zum Bräutigam. Zwar ist unser Bräutigam nicht anwesend körperlich, aber durch seinen Geist ist er anwesend. Und wir können in der Liebe zu ihm wachsen. Und in der Liebe zu ihm wachsen bedeutet, dass wir vor allen Dingen in der Liebe zu einer Sache wachsen. gerade im Hinblick auf die letzte Zeit. Und ich möchte euch diese Stelle vorlesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, wo Paulus über diese letzte Zeit spricht. Wie gesagt, legt mich nicht fest auf irgendwelche Zeiten. Nicht, dass ihr sagt hinterher, der Markus, der hat gesagt, Jesus kommt ganz schnell. Das sage ich nicht, das weiß ich nicht. Ich vermute es, ja. Aber die Zeichen zeigen dahin. Und im 2. Thessalonicher Brief redet Paulus über diese Ankunft Jesu, und er redet auch davor, dass davor eine Zeit sein wird, wo der Antichrist kommt, wo schlimme Dinge sein werden, wo das Maß an Verführung und Verfolgung zunimmt. Und da redet er so darüber. Ab Vers 7, Kapitel 2, Vers 7, also 2. Thessalonicher 2, ab Vers 7, da steht: Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Da möchte ich nichts dazu sagen, weil ich die Stelle einfach nicht 100% verstehe. Also es hält irgendwas dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit zurück, aber das wird aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Also Paulus nennt ihn hier den Gesetzlosen. Das andere Wort dafür ist der Antichrist. Ja, es gab schon verschiedene Antichristen, aber es gibt den Antichrist. Es gab verschiedene Gesetzlose, aber es gibt den Gesetzlosen, den Mann der Bosheit. Und dann sagt er, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes, vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also finde ich interessant, dass Paulus erstmal klarstellt, wie die Machtverhältnisse sind. Es ist nicht so, dass der Antichrist irgendwie auf Augenhöhe mit Jesus ist. Überhaupt nicht. Auch der Teufel ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. Ja. Und es ist so, wenn Jesus kommt, wird er den Antichristen, diesen Mann der Gesetzlosigkeit, beseitigen durch den Hauch seines Mundes. Das reicht. Um den aus dem Weg zu schaffen, der mit so viel Brimborium die Macht des Teufels gezeigt hat. Also so sind die Machtverhältnisse, das finde ich unwahrscheinlich stark, was da steht, ja. Aber dann geht Paulus nochmal zurück und beschreibt, wie der kommt, der Antichrist. Und er sagt, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht. Mit jeder Machttat und mit dem Zeichen von Wundern und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Der Schlüssel für mich an dieser Stelle ist, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Diese Liebe zur Wahrheit bietet uns Gott an, und die haben sie nicht angenommen, weil sie Gefallen gefunden haben an dem anderen. Und wenn man diese Liebe zur Wahrheit nicht hat, gibt es keine Chance, dieser Verführung zu entgehen. Weil die Verführung ist so stark, dass Paulus hier sagt, sie kommt mit Zeichen und Wundern, mit Kraft von Verführung. Das kommt. Und Jesus im Matthäus 24, als er über die Endzeit redet, sagt dreimal, lasst euch nicht verführen. Also natürlich gibt es einen großen Streit, ist die Gemeinde zu dieser Zeit da, ist sie nicht da? Ich bin der Überzeugung, sie ist da, weil es macht sonst gar keinen Sinn, dass Jesus sagt, lasst euch nicht verführen, wenn wir nicht verführt werden könnten. Und er sagt, die ist so schlimm, die Verführung, dass wenn möglich auch die Auserwählten verführt würden. Ja, also wenn das, deswegen wird die Zeit verkürzt. Aber Paulus sagt hier, der Schlüssel, ich drehe die Stelle jetzt rum, der Schlüssel, um nicht verführt zu werden, ist Liebe zur Wahrheit. Nicht nur, dass man die Wahrheit kennt, Nicht nur, dass man die Wahrheit irgendwie hat, sondern dass man die Wahrheit liebt von ganzem Herzen. Und die Liebe zur Wahrheit ist direkt die Liebe zum Bräutigam. Weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und diese Liebe zur Wahrheit ist der Schlüssel dieser Verführung in der letzten Zeit, nicht auf den Leim zu gehen. Und das, glaube ich, das braucht die Braut und das kennzeichnet die Braut in der letzten Zeit. Diese unbändige Liebe zur Wahrheit, dieses Stehen zur Wahrheit, dieser Mut für die Wahrheit zu leiden. Ich bin überzeugt davon, dass das auf uns zukommt. Und das möchte ich auch so sagen, ja, dass wir unter Umständen einen Preis zahlen müssen für die Wahrheit. Viele Generationen von Christen vor uns haben Preis zahlen müssen für die Wahrheit. Und für uns ist das immer lange Zeit weit weg gewesen, dass wir gedacht haben, naja, das ist irgendwo in Russland, irgendwo in China, irgendwo im Sudan, ja, aber hier bei uns nicht oder im Iran, ja. Und tatsächlich habe ich einen Freund im Iran, der im Gefängnis gesessen hat für seinen Glauben und ich weiß nicht, ob er noch lebt, ja. Aber wir haben immer gedacht, das betrifft uns nicht, aber das wird uns betreffen, das betrifft uns schon heute, wenn wir ehrlich sind. Als ich nach Hause gekommen bin von Kenia, vorm Abschied haben die Pastoren, die Geschwister zu mir gesagt, Markus, wir beten für die verfolgte Gemeinde in Deutschland. Ich gesagt, hey, verfolgte Gemeinde in Deutschland, wie kommt er denn auf die Idee? Und dann haben sie gesagt, ja, weißt du, der Teufel will das Lob Gottes ersticken. Und dazu benutzt er eure Regierung. Das haben die so gesagt zu mir. Und dann habe ich gedacht, hä? Aber richtig, der Teufel will das Lob Gottes ersticken. Und er erstickt es im Moment im Leib Christi. Das ist Verfolgung in meinen Augen. Ja. Und es ist tatsächlich auch für uns die Frage, ob wir das zulassen oder, ja, wir kommen in diese Zeit rein, wo wir nicht mehr davon ausgehen können, dass unsere Regierung Gesetze macht, die gottesfürchtig sind. Unsere Regierung hat viele Gesetze erlassen, die Gott ins Gesicht schlagen in den letzten 20 Jahren. Wir müssen das anschauen, dieses ganze Thema Abtreibung. Jetzt wird gefordert, Abtreibung bis zur Geburt. Das ist ein Gräuel für Gott. Dieses ganze Genderzeug, dass unsere Kinder jetzt mit 14 wählen sollen, bin ich Männchen, Weibchen, das schlägt Gott ins Gesicht. Und so gibt's verschiedene, und dieses Verbot vom Lob Gottes in den Gemeinden schlägt Gott ins Gesicht. Ich bin überzeugt davon, dass diese Frage vor der Gemeinde liegt, gehorchen wir dem mehr als der Aufforderung Gottes, ihn zu loben. Und gerade im Hinblick auf Ostern, ich glaube, dass die Gemeinde sagen sollte, Herr, wir gehorchen dir mehr, wir loben dich. Wir finden einen Weg und wenn es nicht in dem Raum ist, draußen vor der Tür, weil da dürfen wir es, ja, keine Ahnung wie, aber wir können nicht Ostern stumm verbringen, wir können es nicht. Ich bin überzeugt davon, das würde vor Gott im Geist wir wedeln eine Fahne, entweder die oder die vor Gott. Gehorchen wir, lieben wir dich, stehen wir zur Wahrheit, lieben wir die Wahrheit, auch wenn es in Zukunft uns einen Preis kostet. Vielleicht kostet es uns Geld. Ja, wisst ihr, jetzt fange ich an zu predigen. Ja, ich habe im Weißrussland mit einem alten Bischof gesprochen, der Verfolgung erlebt hat im Weißrussland. Und er hat mir erzählt, wie sie Hauskirche gemacht haben. Und er war da noch klein. Und Polizei kam rein und hat alle verhört und hat dem Vater so eine Strafe aufgebrummt. Das war ein ganzes Monatsgehalt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was habt ihr dann am nächsten Sonntag gemacht? Da guckt er mich an und sagt, dann haben wir wieder Hauskirche gemacht. Und ich habe so gedacht, wow, du bist echt ein Held für mich. Ja. Und er hat mir noch viel, viel mehr erzählt. Aber diese Fragen, die stehen letztendlich demnächst auch vor uns. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt, wie das alles wird in Zukunft. Keiner weiß es, ich weiß es auch nicht. Aber wie lange können wir das... Wie lange kann die Gemeinde sagen, okay, wir machen das, wir haben das eine Zeit lang gemacht, weil wir gedacht haben, okay, wir wollen verantwortlich sein. Aber irgendwann ist die Frage vor der Gemeinde, gehorchen wir Gott mehr als den Menschen? Nicht nur in den Sachen mit Corona, auch in anderen Sachen. Können wir unsere Kinder dahin schicken zu sagen, ja, du kannst wählen, das eine oder das andere. Was sagen wir unseren Kindern? Und wenn wir klar sagen, du bist Männchen oder Weibchen, verstoßen wir schon gegen das Gesetz. und so weiter und so weiter. Das sind nur Beispiele. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Frage ist Liebe zur Wahrheit. Und wir müssen uns darauf einstellen, Geschwister. Ich bin überzeugt davon, dass Wahrheit in Zukunft einen Preis kostet. Selbst dann, wenn wir uns bemühen, es möglichst lieb und nett zu sagen, ja, nicht jeder predigt wie Olaf Latzel, wie in Haudegen, aber ich glaube, es liegt nicht daran letztendlich, ob wir wie in Haudegen predigen. Die Frage ist am Schluss, sagen wir die Wahrheit, ja oder nein? Zahlen wir einen Preis? Wisst ihr, ich habe das ganz simpel runtergebrochen, in Afrika habe ich das auch erzählt und habe gesagt, wisst ihr, ich habe Gitarrenseiten gekauft hier in eurem Laden. In Afrika gibt es neue Gitarrenseiten. Und der Mann, der die Gitarrenseiten mir rausgegeben hat, hat mir aus Versehen 2 Päckchen gegeben. Und ich habe nur 1 bezahlt. Ich habe das gar nicht gesehen, dass es 2 waren, weil das so dünn war. Und als ich am Rausgehen war, habe ich gemerkt, ich habe ja 2 Päckchen gekriegt, habe nur 1 bezahlt. Und habe ich die Geschwister gefragt, was hättet ihr jetzt gemacht? Und zwar viel Lachen. Verschämtes Lachen oder wissendes Lachen. Ja, die Afrikaner haben so die Einstellung, ja, das war ein Blessing of God. Ich sage, ja. Aber nicht für den Verkäufer. Ja. Auf jeden Fall war das dann schon so, dass wir da bei so einer ganz einfachen Sache auf den Punkt gekommen sind. Vielleicht für euch keine Frage, dass ihr das sofort zurückbringt. Ich habe es zurückgebracht und der hat mich angeguckt, was ist das für einer, ja, dass er das zurückbringt. Sag, du hast mir aus Versehen 2 Packungen gegeben. Das ist ein ganz kleines Beispiel, wo es anfängt, aber das geht noch viel, viel weiter. Das geht weiter. Wo stehen wir zur Wahrheit Gottes? Und wo sagen wir die Wahrheit auch, wenn es eng wird, auch wenn es schwierig wird? Weil es wird eher schwieriger und wir können nicht davon ausgehen, dass wir plötzlich, ich sag's mal ganz platt, wenn der Antichrist da ist, wir plötzlich aus heiterem Himmel plötzlich alle mutig werden. Wenn wir es heute nicht sind. Deswegen, ich denke, jetzt ist die Zeit, wo es noch überschaubar ist. Aber lasst uns mutig sein und auch hier und da vielleicht Nachteile hinnehmen. Und wenn wir die Wahrheit sagen, Gott wird uns schützen, er wird uns helfen dadurch. Wir wollen da drin auch weise sein, ja, nicht, wie gesagt, nicht unweise, klug und ohne falsch wie die Tauben. Aber Liebe zur Wahrheit kennzeichnet die Braut. Wie viel habe ich noch? Ich glaube gar nicht mehr. Ne? Ja, es gibt dann noch den letzten Punkt. Natürlich das Hochzeitskleid. Das ist der 4. Punkt. Zieh dich gut an für deine Hochzeit. Und die Bibel redete davon, dass ich vorgelesen habe, diese feine Leinwand, die die Braut anzieht. Also so ein weißes Brautkleid. Und das sind die gerechten Taten der Heiligen. Ja, die gerechten Taten retten uns nicht. Keine Frage. Und das Interessante ist, dass auch diese Leinwand ihr gegeben wird. So heißt es hier. Und da ist viel, viel Wahrheit drin, dass die Taten, die Werke, die wir tun für Jesus, vorbereitet sind von ihm. Ja, die guten Werke, die wir tun, sind von ihm vorbereitet und wir wandeln da drin, so sagt der Epheserbrief. Und hier, diese guten Taten der Heiligen, dieses Kleid wird der Braut gegeben. Eine tiefe Wahrheit, ja. Wir arbeiten uns nicht ab für den Herrn. Das ist nicht das, was Gott will. Aber wir sagen, Herr, wir dienen dir von Herzen in dem, was du uns gibst. Und er hat jedem von uns was gegeben, wie wir ihnen dienen und wie gerechte Taten ihm ehren am Schluss. Diese Leinwand, die ehrt ihn ja. Ja. Und da gibt es verschiedene Dinge, wie wir ihn ehren können. Ich gebe euch einfach ein paar Ideen, ja, wie die Braut durch gerechte Taten sich kleidet und Gott damit die Ehre gibt. Mit Punkt 1, lass uns Gott ehren mit unserem Geld. Das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Das hat zu allen Jahrhunderten hat die Gemeinde gewusst, mit meinem Geld ehre ich Gott, gerade mit dem Geld an die Armen. Und daran hat Gott Wohlgefallen. Das kleidet die Gemeinde seit Jahrhunderten. Gebet. Wir ehren Gott mit unserem Gebet. Wir gehen in die verborgene Kammer, der Vater sieht uns dort und wir ehren ihn und er wird uns dafür ehren. Und Jesus sucht eine Gemeinde, die betet. Und er sagte, werde ich diesen Glauben finden, wenn ich komme? Er stellt diese Frage in den Raum. Werde ich eine betende Gemeinde finden? Dazu gehört auch Fasten. Mit Gott mit Fasten ehren. Und ich denke, das wird auch in Zukunft vielleicht mehr wieder in den Leib Christi kommen, dass wir Gott ehren mit Fasten. Und da geht es nicht darum, dass wir ihn zwingen zu irgendwas, sondern dass wir unsere Demut, unsere Abhängigkeit vor ihm zeigen und ihn ehren damit, zu sagen, wir verlassen uns ganz auf dich. Dass wir Gott ehren mit unserer Zeit. Zeit mit dem Wort, Zeit in der Gemeinschaft. Lasst uns nicht versäumen, zusammenzukommen. Lasst uns weiter einander ermutigen und das, je mehr wir sehen, dass der Tag herannaht, Hebräer 10. Wir ehren Gott mit Worten, mit unserem Lob. Wir ehren ihn auch mit unserem Zeugnis, indem wir von Jesus das Wort weitergeben. Das sind die gerechten Taten, dass wir sagen, wir glauben an Jesus. In dieser Zeit, bei ihm gibt es Rettung, bei ihm gibt es Hoffnung. Das brauchen die Leute. Lasst uns alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Taten der Barmherzigkeit, Witwen und Waisen besuchen. Gerade in dieser Zeit, lasst uns keine Angst haben, einander zu besuchen. Die Sterbenden, es ist Gottes Wort, dass wir das tun sollen und ihn damit ehren. Und zu allen Jahrhunderten hat die Gemeinde sich dadurch gezeigt, dass wenn andere Angst hatten, die Gemeinde gesagt haben, wir besuchen die Sterbenden. Und das liegt in Zukunft vor uns. Wenn es nicht bei dieser Pandemie ist, dann bei der nächsten oder übernächsten. Da bin ich mir sicher, dass die Gemeinde sich dadurch auszeichnet, dass wir sagen, wir kümmern uns um die, die alleine sterben. Witwen und Waisen auch, ja, und Gastfreundschaft übrigens auch, ist was die Gemeinde, womit die Gemeinde sich schmückt. Eine gerechte Taten Gastfreundschaft. Ihr dürft ja einen oder zwei aufnehmen, lasst uns das tun. Lasst uns das doch jeden Abend einen Termin machen oder zweimal die Woche oder so. Und gastfreundlich sein. Dadurch haben verschiedene von euch Engel aufgenommen, ohne es zu wissen. Gerechte Taten der Heiligen. Also so kann die Braut sich schmücken. Zum Schluss möchte ich sagen, im Hohelied gibt es einen Vers, da steht, es ist ein halber Vers, da heißt es, wer ist die, die da aus der Wüste heraufkommt, gelehnt an ihren Geliebten? Dann geht es um was anderes dann weiter. Ich möchte nur diesen halben Vers nehmen. Da fragt einer, der sieht was, prophetisch sage ich jetzt mal, da kommt jemand aus der Wüste, gelehnt an ihren Geliebten. Das ist die Braut. Das sind wir. Lass uns doch an den Geliebten lehnen. Lass uns sagen, ja, wir bereiten uns vor, wir bereiten unser Herz, wir sehen zu, dass wir in Ordnung sind mit Gott und den Menschen. Wir freuen uns auf den Tag. Wir lieben Jesus. Wir stehen zur Wahrheit, auch wenn es uns was kostet. Wir bleiben dabei, gerechte Taten zu tun vor ihm. Wir dienen ihm, bis er kommt, mit all diesen ganzen Dingen. Und wir überwinden den Feind durch das Blut des Lammes, durch das Wort unseres Zeugnisses und lieben unser Leben nicht bis in den Tod. Weil wir wissen, da kommt eine Hochzeit und das ist unser Zuhause. Das große Fest, darauf gehen wir zu. Jesus, ich danke dir für diese Perspektive, die wir haben, die hat sonst niemand. Wir haben die Perspektive, wir gehen zu einer Hochzeit. Und es ist es wert, dass wir alles dem unterordnen, diesem Termin. Weil das ist der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte. Und Vater, ich bete für uns hier, für diese Gemeinde hier. Lass uns zu dieser Braut gehören. Prüfe unser Herz, Vater. Teste unser Herz und lass uns dazugehören. Lass uns die richtigen Entscheidungen treffen. Lass uns die richtigen Konsequenzen ziehen. Und ich segne meine Geschwister hier in Jesu Namen. Amen.